Wenn ich jetzt sage, ich vermache meinem Mann alles, aber meine Freundin Konstanze, der vererbe ich meine Perlenkette. So, dann habe ich jetzt geschrieben, du seist Erbin, aber es ist ganz klar ein Vermächtnis gemeint.
Puh, klingt ziemlich speziell, auch ein bisschen kompliziert, ist aber eines der vielen Fein- und Grobheiten rund um den letzten Willen. Beim Testament dreht sich nicht nur alles um Paragraphen, sondern auch darum, welche Worte unerwünschte Nach- und Nebenwirkungen haben können. Hat die eine oder der andere vielleicht schon mal selber im nahen Umfeld erlebt. Willkommen bei den Babyboomer Infos, dem Podcast für alle, die wissen wollen, was uns zwischen Arbeit und Rente wirklich bewegt. Ich bin Konstanze und heute geht es mit der Erbrechtsspezialistin Angelika Bethe um die größten Irrtümer und die einfachsten Regeln rund ums Vererben. Ja, hallo Angelika, schön, dass du da bist.
Ja, schön, dass ich da sein darf.
Du machst seit 15 Jahren Generationen- und Stiftungsmanagement. Du übergibst Vermögen gerne streitfrei, machst aber auch Testamentsvollstreckungen. Was ist denn daran so spannend?
Ja, das sind Themen, die viele haben mich früher gefragt, warum ist das so spannend? Und jetzt kommen wir in das Alter, wo es für alle sehr viel spannender wird und man auf einmal viel interessierter nachfragt oder nachgefragt wird. Und es sind Themen, die wir alle, mit denen wir alle irgendwann mal in irgendeiner Art und Weise zu tun haben. Also sobald es irgendetwas gibt, was vererbt werden kann, stellt sich die Frage, wo soll es denn hin? Muss ich etwas regeln? Ist vielleicht im bürgerlichen Gesetzbuch eine gute Regelung, dass kein Testament nötig ist, aber jeder beschäftigt sich oder sollte sich irgendwann damit beschäftigen, denn es kann auch so viel schieflaufen, wenn man kein Testament macht oder wenn man eines macht und dabei Fehler macht, weil man eben sich nicht fachlich beraten lässt. Mhm.
Aber das ist so ein Thema, es ist so ein bisschen wie die Vorsorgeuntersuchung. Ne? Du weißt, dass du das machen wolltest, aber wie wird das immer so ein bisschen auf eine lange Bank geschoben?
Richtig, ne? Richtig. Und es ist natürlich auch so, es gibt das Internet, man ist dort viel und gern unterwegs. Und manchmal stehen da auch Dinge drin, die vielleicht nicht ganz falsch sind, aber falsch verstanden werden könnten. Und du glaubst gar nicht, ich bekomme so viele Testamente zu sehen natürlich. Und dann fragt man sich manchmal, oder man weiß ganz genau, dieses Testament würde ein Problem darstellen im Fall der Fälle, weil es nicht eindeutig formuliert ist. Und dann ist im Nachhinein, wenn man den Erblasser nicht mehr fragen kann, weil er eben schon verstorben ist, dann wird es schwierig, weil man nachträglich feststellen muss, was hätte der Erblasser im Zeitpunkt des Testierens gewollt.
Mhm. Aber der hat ja immerhin schon mal ein Testament.
Ja, immerhin.
Wann mache ich denn Testament? Ist es oder gibt's da so einen Punkt, wo du sagen würdest, jetzt ist ein Testament auf jeden Fall angeraten? Wenn ich ein Kind habe und ich habe jetzt nicht besonders viel zu vererben, brauche ich kein Testament, würde ich denken, oder doch?
Ja, also eigentlich immer dann, wenn es irgendetwas zu vererben gibt, sollte man zumindest einmal einen Gedanken daran verschwenden, was passiert, wenn ich kein Testament mache und mir morgen etwas passiert. Und das ist manchmal eben etwas anderes als das, was man glaubt. Ein ganz weit verbreiteter Irrglaube beispielsweise ist, dass man verheiratet ist, keine Kinder hat und wenn mir dann etwas passiert, mein Ehegatte bekommt alles. Mhm. Das ist nicht so.
Ist nicht das Berliner Testament das automatisch?
Oder nein,
ist das schon wieder ein Fachbegriff, der falsch ist?
Nein, der ist ja auch nicht ganz korrekt, weil das klassische Berliner Testament ist, wenn Ehegatten Kinder haben, dass sie sich erst gegenseitig einsetzen und die Kinder dann Schlusserben werden, wenn der zweite verstirbt. Das ist das klassische Berliner Testament. Du kannst natürlich ein gemeinschaftliches Testament machen und schreiben, ich setze meinen Mann als Alleinerben ein und er setzt eben dich als Alleinerben ein in einem Dokument. Aber dann bist du ja schon den Schritt gegangen, ein Testament zu schreiben. Das Problem ist ja, vor allen Dingen sind es die Fälle, in denen du kein Testament schreibst, aber die irrige Auffassung hast, dass das der gesetzlichen Erbfolge entspräche, dass dein Ehegatte Alleinerbe wird. Und wenn wir jetzt den doch sehr am weitest verbreitetsten Fall haben, dass man heiratet, ohne einen Ehevertrag zu schließen. Dann lebt man im gesetzlichen Güterstand der Zugewinngemeinschaft. Und wenn dies der Fall ist, würde der Ehegatte nur zu 3/4 erben und die nächsten Verwandten des Verstorbenen ein weiteres Viertel.
Also Schwester oder Bruder oder auch
Eltern. Schwiegereltern, die Schwager, Schwägerin, wenn die alle schon nicht mehr vorhanden sind, vielleicht sogar nicht Neffen des verstorbenen Ehegatten, würden dann im schlimmsten Fall mit in deinem Grundbuch stehen, wenn du einen Teil der Immobilie erbst. Und das wissen viele nicht und man muss sich einfach nur hinsetzen und ein Testament schreiben. Also dann wäre dieses gemeinschaftliche Testament genau das Richtige, zu sagen, der Ehegatte bekommt alles. Mhm. Aber das passiert eben oft nicht.
Mhm. Okay, also Testament schreiben ist im Grunde genommen, sagst du jetzt, Pflicht.
Wenn die gesetzliche Erbfolge nicht dem entspricht, was man möchte. Es gibt ja Fälle, in denen es passt. Wenn ich jetzt verheiratet bin und ein Kind habe, würde das Gesetz sagen, also im Fall, dass kein Ehevertrag geschlossen wurde, dass der länger lebende Ehegatte die Hälfte bekommt und das Kind die andere Hälfte. Und wenn du dann sagst, super, das ist genau das, was ich möchte, dann musst du nichts regeln.
Kann man sich entspannen.
Genau. Okay. Aber man muss es geprüft haben. Und wenn du es eben doch anders haben möchtest, weil du vielleicht doch eine Erbengemeinschaft vermeiden möchtest, man sagt ja auch so schön, Erbengemeinschaften sind Streitgemeinschaften, dann kann man eben ein solches Berliner Testament beispielsweise machen.
Dass erst zum Beispiel der Ehepartner oder die Ehepartnerin, der Gatte, Gattin richtig erbt und dann erst das Kind
ist. Oder die Kinder. Das kann natürlich dann auch Nachteile haben, einmal steuerliche Nachteile, weil man dann möglicherweise Freibeträge nicht nutzt, also bei größeren Vermögen. Immer wenn es komplexer wird und je größer das Vermögen, umso größer die Empfehlung, einen Fachmann oder eine Fachfrau zu fragen.
Ich glaube, so Menschen mit so ganz großen Vermögen, die gehen schon automatisch auch zum Fachmann oder zur Notarin und holen sich dann einen juristischen Rat ein.
Auch nicht immer. Die wissen genau, sie müssen es tun, aber denken, ach, ich habe ja noch ganz viel Zeit.
Und in vielen Fällen. Das ist so ein Punkt. Ab wann sollte man denn anfangen zu denken?
Ja, sobald Vermögen da ist.
Ab wann ist Vermögen da?
Ich würde denken, immer wenn zum Beispiel Immobilien im Spiel sind und wenn mehrere Erben in Frage kämen, ist es eine ganz dringende Empfehlung, darüber nachzudenken. Wenn man eben nichts regelt und auch keine Kenntnisse vom gesetzlichen Erbrecht hat, passieren Katastrophen wie ein Fall, dass ein Mandant meinte, Erbe geworden zu sein. Die Tante war verstorben. Onkel und Tante hatten es zumindest insofern richtig gemacht, dass die sich gegenseitig eingesetzt hatten als Alleinerben. Der Onkel verstarb. Die Tante hatte dann leider kein Testament gemacht, weil sie der irrigen Auffassung war, das ist ja der einzige Verwandte, der Neffe, den ich hier habe. Und der hat auch alles für sie getan. Er hätte es verdient und sie hätte es gewollt. Aber sie machte kein Testament. Und der Neffe erhielt am Ende nichts, weil er nämlich gar nicht ihr Neffe war, sondern der Neffe des vorverstorbenen Ehemannes, der Sohn des Bruders. Und damit war er mit ihr gar nicht verwandt, sondern nur verschwägert. Und wir haben ein Verwandtenerbrecht. Genau. Und solche Katastrophen kann man vermeiden, indem man sich einmal beraten lässt. Und die Dame hätte es nur aufschreiben müssen.
Gibt es so typische Fehler, die man beim Testament machen kann? Also das war jetzt ja schon einer, also einmal zu gucken, dass man nicht in welchem Verwandtschaftsverhältnis ich wirklich stehe zu meinem Erben.
Also so ein typischer Fehler, der mir immer wieder begegnet ist, man meint, sein Testament zu schreiben, also ich, Angelika Bethe, verfasse hiermit mein Testament, Doppelpunkt, der bekommt das, der bekommt das, der bekommt das und man führt alles auf, was man vermeintlich besitzt oder im Eigentum, in seinem Eigentum steht. Und man wird niemals alles aufschreiben können. Und was man immer braucht, jetzt kommen wir natürlich ein bisschen in den Tiefen des Erbrechts, ich versuche es kurz und knapp zu halten, man muss immer ein oder mehrere Erben haben und man kann auch Vermächtnisse anordnen. Und für die Erben gilt eben das Fußstapfenprinzip. Das heißt, wenn ein Erblasser verstirbt, dann schlüpft der Erbe in dessen Fußstapfen oder mehrere Erben gemeinschaftlich als Erbengemeinschaft. Und die Erben erwerben alle Aktiva, alle Vermögenswerte, Immobilien, Auto, Kleidung, Bankvermögen, aber übernehmen natürlich auch alle Passiva, müssen also, wenn das noch eine Hypothek gibt, dann müssen sie die auch weiter erfüllen, sie müssen die Beisetzung bezahlen, sie müssen noch auch nach dem Tod eintrudelnde Rechnungen bezahlen
genau, oder den Ratenkauf abwickeln.
Die Miete, bis die Wohnung gekündigt ist.
Also oder Licht und Schatten.
Was auch immer, genau. Genau, richtig. Und der Vermächtnisnehmer, also der bekommt etwas, was genau bezeichnet sein muss.
Also dann schreibe ich hin, die Nachbarin XY, die bekommt 5.000 Euro, weil die immer die DHL-Post von mir entgegengenommen
hat. Ganz genau. Das wäre ein klassisches Vermächtnis. Das muss man dann wirklich explizit ausschreiben, was derjenige bekommen soll. Das kann ein Geldbetrag sein. Das kann sein, meine Perlenkette soll
der die schenkt Uschi bekommen. Hund.
Und ja. Ja, genau. Und wenn ich ein solches Testament mache, in dem ich meine ganzen Vermögenswerte vermeintlich verteile, stellt sich dann die Frage, wer ist denn jetzt Erbe und wer ist Vermächtnisnehmer? Also das heißt, wer ist auch für die Aktiva verantwortlich und wer darf auf dem Erbschein stehen? Da stehen nämlich nur die Erben und nicht die Vermächtnisnehmer. Und das ist dann am Ende die Aufgabe eines Amtsrichters zu entscheiden, was denn jetzt im Erbschein steht. Und dann gibt es die verschiedenen Parteien und dann wollen natürlich lieber alle Erben sein und nicht Vermächtnisnehmer. Man will aber auch keine Erbengemeinschaft mit 30 Personen. Also ganz, ganz furchtbar. Das sollte man definitiv nicht machen.
Und kann es auch sein, dass so ein Testament schön geschrieben ist und man hat an ganz viele Sachen gedacht, aber es ist gar nicht gültig, weil das Datum vergessen ist oder was ist das?
Ganz oft so Klassiker.
Ja, ja. Echt?
Es gibt ganz oft, ich glaube, die meisten wissen mittlerweile, dass man ein handschriftliches Testament auch wirklich mit der Hand schreiben muss. Ja. Aber auch da gibt es Fälle, die mir immer wieder vorgelegt werden, maschinengeschrieben, unterschrieben. Ist ungültig, als hätte man gar nichts geschrieben. Man muss, also das erste ist eben handschriftlich und dann gibt es eben ganz viele Punkte. Also es ist immer so, man ist sehr, sehr großzügig, weil ein handschriftliches Testament von Laien gemacht werden darf. Man muss ja nicht zu einem Anwalt oder zu einem Notar gehen. Und man muss immer nur erkennen können, was hätte die Person. Und zwar in dem Moment, in dem sie den Stift in die Hand genommen hat, um dieses Testament zu schreiben. Was hat sie da gewollt?
Aha, also das muss jetzt gar nicht so juristisch ganz fein gedrechselt sein, sondern ich kann sagen, ja, also hier, der Peter ist mir immer so auf die Nerven gegangen, deswegen kriegt er Pflichtteil.
Oder so, genau. So, ja, richtig. Und man kann auch falsche Wörter benutzen. Wenn ich jetzt sage, ich vermache meinem Mann alles, aber meine Freundin Konstanze, der vererbe ich meine Perlenkette. So, dann habe ich jetzt geschrieben, du seist Erbin, aber es ist ganz klar ein Vermächtnis gemeint. Und dass ich meinem Mann alles vermache, ist ganz klar, er soll alles bekommen, er ist mein Erbe.
Und also da ist es dann.
Keine Perlenkette. Der braucht keine Perlenkette, das stimmt. Aber es wäre eben unschädlich, da die falschen Worte zu benutzen.
Okay.
Man muss nur erkennen können, was hätte die Person gewollt. Und dann ist es manchmal auch nicht, also wenn es gibt auch so viele Gerichtsurteile über die Gültigkeit von handschriftlichen Testamenten. Auch sehr spannend fand ich auch ein Testament, in dem stand irgendwie Schnucki Putzi oder irgendein anderer Name, bekommt alles. So.
Und wer ist Schnucki Putzi?
Genau, wer ist Schnucki Putzi? Und wenn es eben Zeugen gibt, mehrere, die sagen, er hat nur eine Person, nämlich die, wer auch immer, so genannt. Und das kann wirklich identifiziert werden, dass diese Person gemeint ist, dann ist das tatsächlich ein gültiges
Testament. Dann ist da ein Haken dran. Jetzt gehen wir mal von dem Fall aus. Also ich habe ein Ehegespons und ich habe auch noch Kinder, mehr als eines, also zwei, drei oder noch mehr. Und habe auch tatsächlich ein bisschen an Besitz, also eine Wohnung, eine weitere Wohnung, in der ich lebe und noch ein bisschen Geld. Da fragen die Kinder natürlich sofort, ja, ihr müsst das gerecht aufteilen. Und ich kenne auch schon das Konzept, dass dann die Eltern sagen, ja, wissen wir jetzt auch nicht, weil wenn wir das jetzt so festlegen, wir haben auch keine Lust, uns da jedes Jahr mit zu beschäftigen oder alle halbe Jahre darüber in unseren neuen Kopf machen. Also ich will das einfach erledigt haben. Das Beste ist doch, ich ordne an, alles wird nach meinem Tod geschätzt, also nach dem Tod des Letzten, wird es geschätzt, dann wird es verkauft und dann kriegen die Kinder 50-50 das Geld.
Interessantes Konzept.
Warum machst du das?
Ja, weil es geht ja nicht, das ist ja das der häufigste Grund auch für Streitigkeiten. Es geht ja ganz oft gar nicht um die Werte, sondern um die Bedeutung. Und du kannst ja nicht sagen, jetzt kann alles verkaufen. Also du kannst es anordnen. Das wird auch nur wirklich dann durchgeführt werden, wenn sich alle einig sind und das tun. Es sei denn, du setzt einen Testamentsvollstrecker ein.
Ja, da kommen wir noch später zu.
Weil Projekt. Dann ist sichergestellt, wenn die alle gemeinschaftlich bestimmen, wir machen jetzt was anderes, was unsere Mutter auch immer in ihr Testament geschrieben hat. Ohne Testamentsvollstrecker können sie eben theoretisch davon abweichen. Ich weiß nicht, also ist das wirklich ein Weg? Kann sein, dass das für manche vielleicht passt, aber Ich kann nur aus meiner Erfahrung sagen, in der Regel geht es eben gerade darum, dass man sich darum streitet, weil jeder irgendwelche Gegenstände haben möchte. Und du hast natürlich recht, indem man anordnet, das wird verkauft, der Erlös wird geteilt, dann kann man sich nicht mehr streiten. Aber da hängt so viel Herzschmerz dran. Ich würde es nicht empfehlen.
Ja, okay. Und was ist denn dann ein guter Weg, sich mit seinen Erben an einen Tisch zu setzen und zu sagen, wir wollen das jetzt mal richtig gut klären? Funktioniert das?
Das kann.
Hast du sowas schon erlebt, dass dann wirklich so eine ganze Familie angetapert kam und gesagt hat, ja?
Ja, aber das ist auch wiederum Geschmackssache. Denn es ist ja so, ein Testament, das ist der letzte Wille einer Person. Und der ist dann eigentlich der Bestimmer. Und der muss keinen Erben fragen, was er testieren soll. Und er darf das natürlich tun. Er kann darüber reden. Und meine Mandanten sind auch ganz unterschiedlich. Manche wollen wirklich jeden Schritt mit Mann und Kindern und wer auch immer da möglicherweise vorkommt, das Patenkind, was auch immer, alles besprechen. Und ist dann erst bereit, auch ein Testament zu errichten, wenn alle es abgenickt haben. Und manche sagen, das ist mir völlig egal. Ich will halt, dass jetzt diese Person alles bekommen zu den und den Quoten und nach mir die Sintflut.
Das ist dann so eine Überraschungstüte, so wie wir das aus dem schlechten Film kennt. Das Testament wird eröffnet und alle sitzen erwartungsfroh da drum
vor dem Mutter.
Und es erbt dann der Butler.
Ja, genau, oder der Gärtner. Nein,
also, aber es ist, passiert auch in Anführungsstrichen normalen Familien. Diese Haltung, also es ist mein Erbe und ich bestimme da ganz alleine drüber.
Also wichtig ist mir auch, also jeder soll natürlich das so halten, wie es für ihn passt, aber ich finde es immer traurig, wenn man sich zu sehr davon beeinflussen lässt, was andere wollen und es allen dann gerecht und oder allen recht machen zu wollen. Denn Erben haben ja überhaupt keinen Anspruch darauf. Das ist etwas, was ihnen dann in den Schoß fällt zu gegebener Zeit. Aber sie können nicht bestimmen. Natürlich können sie sagen, ach, es wäre so schön, wenn ich das bekäme. Und wenn man so etwas weiß und wenn das auch passt, dann kann man das auch tatsächlich in das Testament mit einbauen. Zum Beispiel zu sagen, man hat eben zwei Kinder, man will sie gerecht auch bedenken. Sie sollen zu gleichen Teilen erben. Aber wenn der eine oder die andere schon mal irgendetwas erwähnt hat, könnte man das mit ins Testament aufnehmen, das als sozusagen als Teilungsanordnung. Das heißt, es wird angerechnet an den Erbteil und dafür bekommt das andere Kind dann vielleicht mehr Bargeld, wie auch immer.
Also eben, die eine bekommt die Perlenkette und die andere bekommt mehr Bargeld.
Genau, zum Beispiel. Oder dass man eben auch so Immobilien zuteilt. Dann müssen die nicht streiten, wer welche bekommt. Dann muss das erfüllt werden, was im Testament steht. Aber unterm Strich soll es wertmäßig dann gleich sein. Und dann passt das auch. Also das wird wirklich ganz unterschiedlich gehandhabt. Manche wollen immer über alles sprechen und kommen dann auch gerne mit der ganzen Familie, wobei es mir eigentlich fast lieber ist, die sind dann nicht dabei, weil dann kommen zu viele Köche, du weißt, du kennst den Spruch. Und das kann dann manchmal schon auch schwierig werden und kann es dem Erblasser oder dem Testator noch viel schwerer machen, endlich mal zu Potte zu kommen.
Es gibt dann das Konzept der Schenkung. Ja. Wie viele Leute tun das denn tatsächlich?
Ganz viele. Also vor allen Dingen, je vermögender, desto empfehlenswerter natürlich. Denn diese doch relativ großzügigen Freibeträge, die wir in Deutschland haben, 500.000 Euro für Ehegatten, 400.000 Euro für Kinder, 200.000 Euro
für
jedes Kind von jedem Elternteil, alle 10 Jahre. Das ist die Schenkungssteuer und die Erbschaftssteuer. Das ist eine und dieselbe Steuer, die in einem und demselben Gesetz geregelt wird, dem Erbschafts- und Schenkungssteuergesetz. Und alle 10 Jahre gelten diese Freibeträge. Und die gehen also praktisch auch vom Leben in den Tod über. Das heißt, wenn ich auf dem Sterbebett 400.000 Euro an mein Kind verschenke, dann hat es dann nach meinem Totentag später die nicht nochmal, sondern man muss in der Erbschaftssteuererklärung angeben, welche Schenkungen es innerhalb der letzten 10 Jahre gab. Und wenn die nicht voll sind, die 10 Jahre, wird es eben voll dazu gerechnet, was innerhalb der Zeit geschenkt wurde. Deswegen ist das auch, gehört auch ein ganz großer Teil meiner Beratungspraxis natürlich, darüber nachzudenken, wie kann man schon etwas übertragen, was kann man übertragen, was man natürlich nur das, was man auch sicher nicht mehr braucht.
Das ist eben genau mein Gedanke, dass denn wir haben ja schon gesagt, da kommen immer diese ganzen Emotionen da rein, das psychologische Gefühl, jetzt habe ich das verschenkt, jetzt bin ich nicht mehr Herr im eigenen Haus, jetzt muss ich also meinen Sohn, meine Tochter fragen, ob ich da jetzt irgendwie, was weiß ich nicht, mir einen neuen Fensterrahmen leisten darf.
Genau.
Gibt es immer wieder, ne?
Ja, auch das, aber wobei das mit der selbstgenutzten Wohnung, da gibt es ja auch noch für das Familienwohnheim auch noch spezielle Freibeträge. Das ist vielleicht nicht immer die beste Empfehlung, das vorher zu übergeben. Also je nach Konstellation, wer sich vorstellen kann, da möglicherweise einmal einzuziehen. Es ist immer am schönsten oder am einfachsten, eine Schenkung zu machen, wäre es, wenn man Eigentumswohnungen, fremdvermietete Eigentumswohnungen in seinem Eigentum hat und die überträgt an die Kinder unter Nießbrauchvorbehalt, dann ändert sich zu Lebzeiten nichts für den Schenker, weil er weiterhin alle Mieterträge bekommt, natürlich auch Investitionen selbst tätigt, als wäre er selbst Eigentümer. Er ist eben nur nicht mehr als Eigentümer im Grundbuch eingetragen. Mhm. Das sollte man natürlich nur mit den Eigentumswohnungen machen, von denen man mit Sicherheit sagen kann, dass man sie nicht verkaufen möchte, möglicherweise in der Zukunft, denn das kann man nicht mehr, weil man nicht mehr Eigentümer ist. Aber alles andere läuft weiter. Wenn man sagt, na, die Miete ist meine Altersversorgung, dann läuft das weiter. Aber man hat die Freibeträge schon mal genutzt und man kann sogar bei der Schenkung von dem Verkehrswert zum Zeitpunkt der Schenkung eben noch einen Wert abziehen, nämlich den Nießbrauch.
Mhm. Okay, gut. Das ist also für jemanden, der dann zwei Kinder, zwei Eigentumswohnungen noch zu den selbstgenutzten vier Wänden hat, ist das eine optimale Geschichte. Du hast jetzt vorhin schon mal so das Wort nebenbei erwähnt, man sollte die Erbengemeinschaften besser vermeiden. Oder du hast, glaube ich, gesagt, dann landet man in einer Erbengemeinschaft, was man niemandem empfehlen kann. Deine Erfahrung? Immer strittig, meistens strittig oder das geht auch sehr häufig gut?
Ja, also natürlich.
Oder kennst du, lernst du die gar nicht kennen, wo es alles goldig läuft?
Das ist ja das Thema. Meistens kommen ja die Mandanten, wenn es eben nicht gut läuft.
Aber Erbengemeinschaften, manchmal entstehen die ja. Vielleicht durch Unfall, vielleicht auch, weil die Erblasser das so wollten.
Ja,
genau. Wie kriegt man das dann gedingelt, dass es einigermaßen dann doch ohne blaue Flecken und Blessuren abgeht?
Das ist natürlich so man sollte ein Gefühl dafür haben. Wenn man eben weiß, die streiten sich jetzt schon. Ich hatte mal Mandanten, da ging es um irgendeinen Klappstuhl, den beide Schwestern haben wollten. Die eine hat den mitgenommen und die andere sagte, das war doch mein Lieblingsstuhl. Und die haben seitdem nicht mehr miteinander geredet und es ging um überhaupt gar keinen Wert. Und da sagten eben auch die Eltern, also wir brauchen da jemanden, das wird später ganz schwierig. Und dann lautet das Zauberwort Testamentsvollstreckung, dass man jemanden einsetzt, der sich zum einen als Puffer zwischen den Parteien gibt, dass sie sich nicht untereinander
die alles Puffer einschlagen.
Genau. Er ist der Puffer zwischen den Parteien. Er regelt alles, was im Testament steht, natürlich immer in Absprache mit den Erben. Und er verteilt, so wie es im Testament geregelt ist, und er macht auch die ganze Arbeit. Das heißt, die Erben dürfen natürlich, wenn sie jetzt irgendwelche Nachlassgegenstände haben möchten und sich einigen können, dann kann der Testamentsvollstrecker dementsprechend agieren. Wenn sie sich nicht einigen können, dann ist der Testamentsvollstrecker gefragt, entweder selbst zuzuweisen oder, was jetzt immer meine Wahl wäre als Testamentsvollstreckerin, den Gegenstand dann bestmöglich zu veräußern und den Ertrag zu teilen.
Also wenn der Klappstuhl dann irgendwie nicht aufgeteilt werden kann, dann stellst du den.
Wobei der jetzt auch wahrscheinlich keinen nennbaren Wert hätte. Das ist ein schwieriges Beispiel in dem Fall. Aber wenn beide jetzt...
Aber trotzdem, das heißt, wenn er nur 20 Euro hat, wird er dann für 20 Euro verkauft und dann kriegt jeder seine 10 Euro und alle sind ganz glücklich, weil sie sich nicht einigen konnten.
Genau. Und man kann alles irgendwie verkaufen. Also wir haben auch schon
ehrlich?
Modeschmuck, Postenmodeschmuck über Auktionshäuser versteigert. Also das geht schon. Und also der Testamentsvollstrecker hat ja häufig einen nicht so guten Ruf, weil man hört nur von ihm, wenn er überhöhte Gebühren berechnet. Oder nicht vernünftig arbeitet, aber also ich habe ja nun wirklich da viel Erfahrung auf diesem Gebiet. Ich kann nur sagen, es ist für die Erben oder die Erbengemeinschaft eben eine wahnsinnig große Erleichterung, weil auch die ganze Arbeit abgenommen wird. Also im Grunde müsste ein Erbe oder ein Miterbe dem Testamentsvollstrecker nur die Kontonummer geben und seine Daten, die natürlich der Testamentsvollstrecker benötigt, um die Erbschaftssteuererklärung zu erstellen. Und alles andere wird erledigt. Und
also, und lohnt es sich denn, dass der Testamentsvollstrecker kein Familienmitglied ist? Weil ich kenne auch das Konzept, dass irgendjemand von den Erben, die soll dann das Testament vollstrecken. Das klingt das irgendwie ein bisschen schwierig,
nicht,
oder?
Das lohnt sich nicht nur, sondern davon rate ich ganz, ganz dringend ab.
Dass einer der Beteiligten
vollstreckt. Miterben als Testamentsvollstrecker einzusetzen. Also es sei denn, die Parteien sind wirklich alle ganz friedlich miteinander und es ist nicht auszuschließen, dass es gut läuft. Aber die Gefahr ist extrem hoch, dass die anderen Miterben, die nicht Testamentsvollstrecker sind, immer denken, der sucht sich die besten Rosinen zuerst, pickt er sich heraus. Und dann endet es damit, dass dann vielleicht der erste Miterbe einen eigenen Anwalt einschaltet und dann der nächste auch und dann und dann haben wir den Salat, um das mal so salopp zu sagen. Dann wäre es besser gewesen, gleich einen Fachmann einzusetzen, denn das ist auch noch ein Punkt. Ein Testamentsvollstrecker kann, jedermann kann Testamentsvollstrecker sein. Auch eine juristische Person kann Testamentsvollstrecker sein.
Was ist eine juristische Person?
Ja, ein Kreditinstitut zum Beispiel.
Ach so.
Kreditinstitute machen das. Und so habe ich ja auch angefangen. Und
du hast für eine Bank gearbeitet als Testamentsvollstreckerin.
Und dann hatte der Kunde in sein Testament schreiben müssen, das Kreditinstitut XY ich ordne Testamentsvollstreckung ein und das Kreditinstitut soll Testamentsvollstrecker sein. Und das geht und es darf eben auch der Laie tun. Man muss keine Ausbildung machen. Es gibt so eine Ausbildung zum zertifizierten Testamentsvollstrecker oder was ich eben habe, die Ausbildung zur Fachanwältin für Erbrecht. Das sind dann Spezialisten, aber es kann jeder machen. Du kannst deine Nachbarin fragen, die immer so schön deine DHL-Post entgegennimmt, ob die das macht. Und wenn die sagt, ja, mache ich, dann hat sie aber vielleicht keine Ahnung davon und dann läuft es nicht gut. Also ich denke, wenn schon Testamentsvollstrecker, dann besser jemanden, der es schon mal gemacht hat und Erfahrung hat. Weil man hat auch als Testamentsvollstrecker eine große Verantwortung. Wenn irgendwas schief läuft, haftet man. Und das kann ich auch nicht jedem empfehlen.
Aber es kostet auch einen Sack voll Geld für die Erben, oder?
Es kostet einen Sack voll Geld, ja. Aber wenn wir die Situation hätten, dass jeder seinen eigenen Anwalt beauftragt, dann kostet es viel mehr Geld und der Familienfrieden ist wirklich im Eimer. Und das kann man eben verhindern durch einen Testamentsvollstrecker. Und der Testamentsvollstrecker ist ja nicht nur sinnvoll in den Fällen, an denen Streit zu erwarten ist, sondern auch in den Fällen, in denen der Erbe vielleicht überfordert ist, weil er schon zu alt sein mag oder weil er nicht vor Ort lebt oder sogar im Ausland, vielleicht noch nicht mal die deutsche Sprache beherrscht. Und dann ist es immer gut, jemanden vor Ort zu haben, weil dann muss man aus dem Ausland vielleicht jemanden finden, der es macht und vielleicht noch einen Steuerberater. Und da wird es sehr viel komplizierter und wäre sicherlich sehr viel einfacher gewesen für den Erben, wenn der Erblasser, also der Testator, selbst daran gedacht hätte.
Ich habe inzwischen auch mal gefunden, dass manche Erblasser heißen sie ja, also Menschen, die dann versterben, dass die halt ein Testament schreiben und alles regeln und dann aber da zusätzlich noch so eine Art persönlichen Begleitbrief schreiben.
Ja.
Kennst du das auch? Das ist dann sozusagen die emotionale Seite des Testaments, in dem man sich erklärt und nochmal das wirklich nochmal ausdrückt.
Das finde ich sehr, sehr schön und begegnet mir auch nicht selten bei handschriftlichen Testamenten. Und ich kann auch also wirklich nur dazu raten, wenn man sein Testament schreibt und hat das Gefühl, man möchte etwas erklären. Also ein Beispiel ist, ein Kind bekommt vielleicht weniger im Testament und es gibt aber einen Grund dafür, weil nämlich vorher das andere Kind was bekommen hatte oder weil man Dank sagen möchte dem Kind, das mehr bekommt, weil es so viel vielleicht geleistet hat, ohne dafür irgendwie vergütet zu werden.
Es gibt ja viele persönliche Gründe.
Kann
ja auch so das wirklich das Gefühl der internen Gerechtigkeit sein, dass eine Mutter denkt, Mensch, dieses Kind hat eben irgendwie das Pech gehabt, das wurde als Viertes von Fünfen geboren und hat am wenigsten Aufmerksamkeit abbekommen oder was auch immer.
Genau, und das ist ein wunderschöner Grund und ich kann auch wirklich nur dazu raten, das ist natürlich etwas, was in einem notariellen Testament niemals einen Niederschlag finden könnte, aber in einem handschriftlichen oder selbst für ein notarielles als Begleitbrief wäre es theoretisch möglich. Ich finde das sehr schön, wenn man das Gefühl hat, man würde gerne etwas erklären, wenn es denn dann eröffnet wird. Aber man ist ja nicht mehr dabei. Und ja. Und da vielleicht auch nochmal eine ganz kurze Ergänzung, weil wir vorhin dieses Thema schon hatten. Das ist eben nicht so wie in den amerikanischen Filmen, dass man eine Einladung bekommt und dann zum Notar geht und damit bedeutungsschwangerer Stimme vorgelesen wird, was im Testament steht. Also die Eröffnung eines Testamentes ist also, da ist, wird niemand eingeladen. Das ist ein Akt, in dem das Testament, der Umschlag wird eröffnet. Und der Rechtspfleger macht einen Stempel drauf und setzt dann noch eine Geschäftsnummer auf das Testament.
Das ist Deutschland, das ist genau. Nüchtern, ja. Wenn das Testament gefunden wird, ne? Es kann ja auch sein, dass es niemand findet.
Ja, wenn man ein handschriftliches Testament errichtet, sollte man wirklich gut aufpassen, dass es gefunden wird. Und da kann ich wirklich nur empfehlen, auch das handschriftliche Testament kann man ja hinterlegen beim Amtsgericht seines Wohnortes, dass man das tut. Das kostet 75 Euro. Ich glaube, das ist eine Gebühr, die einem nicht so sehr wehtut. Und dann kann man ganz sicher sein, dass es gefunden wird. Denn wenn man es zu Hause aufbewahrt.
Ja, klar, das kann dann. Man kennt das ja mit den eigenen Klamotten, dass man sich gar nicht mehr bewusst ist, dass man noch tatsächlich, also was weiß ich nicht, irgendwie dieses T-Shirt hatte. Ja, das in die hinteren.
Ja, aber es wird vielleicht nicht gefunden oder es würde möglicherweise von jemandem gefunden, der sagt, naja, ohne Testament wäre es besser für mich. Das ist natürlich
bitter.
Ja, so. Darf natürlich nicht passieren.
Lass uns nochmal zusammenfassen. Also wenn ich jetzt mich mit einem Testament beschäftige, also auch angeregt durch deine Erzählungen, also jetzt sage ich, ich denke, ich sollte mich mit einem Testament auseinandersetzen, ich sollte das auch machen. Ich habe ja eben schon mal den Gedanken hier reingeschmissen, ist das dann so eine Sache, die ist dann erledigt, check für immer dran, die nächsten 20 Jahre kümmere ich mich nicht mehr drum? Oder ist es so auch ein guter Tipp, dann zu sagen, so alle 5 Jahre sollte ich nochmal mir mein Testament vornehmen und gucken, ob das noch stimmt?
In jedem Fall sollte man es im Auge behalten, dass sich ja die Lebensumstände ändern könnten. Man kann vielleicht im Lotto gewinnen, hat auf einmal mehr Geld oder es kommt ein Enkelkind zur Welt, das man auch irgendwie bedenken möchte. Man trennt sich vom Partner oder man ist neu verheiratet. Immer dann, wenn sich etwas ändert, was Einfluss nehmen könnte auf das Testament oder auf die Regelung, die man dort treffen möchte, ist es eine ganz große Empfehlung, es in die Hand zu nehmen. Also es gibt jetzt nicht so eine Regel, dass ich sage, gucken Sie es jedes Jahr nochmal an, wie man manchmal so empfiehlt, bei Vorsorgevollmachten soll man jedes Jahr, oder auch bei Testamenten habe ich das schon gehört, man soll sie jedes Jahr irgendwie schreiben, ich finde das immer noch gut und dann Ort, Datum, Unterschrift in die Richtung. Ich würde es jetzt nicht grundsätzlich empfehlen. Ich würde nur in jedem Fall empfehlen, wenn man glaubt, dass man ein Testament nötig hat, weil die gesetzliche Erbfolge nicht das ist, was man möchte, dass man irgendwann mal anfängt und am besten so früh wie möglich ein Testament zu schreiben. Denn man kann ein Testament theoretisch jeden Tag neu schreiben. Man geht nicht jeden Tag zum Notar, weil da wären natürlich sehr hohe Kosten auch damit verbunden. Aber lieber früher etwas schreiben und dann später nochmal ändern, wenn die Umstände sich ändern, als immer zu denken, naja, vielleicht ändert sich noch was und vielleicht will ich ja bald heiraten und vielleicht kommt ja bald ein Enkelkind und dann passiert einem was und man ist nicht dazu gekommen, etwas zu schreiben. Das wäre traurig.
Also jetzt ist dann so der Expertinnen-Tipp. Anfassen, anfangen, loslegen und auf jeden Fall schon mal ein Testament schreiben und dann alles weitere.
Und das wird Schritte gehen. Auch dazu führen, denn meistens sind die Menschen natürlich, die ein Testament errichten, doch älter und noch älter und kommen dann zu mir und sagen, sie haben es ja schon so ewig vor sich hergeschoben und können sich dann auch noch nicht so richtig aufraffen und das ist eigentlich ganz, ganz falsch. Man will es perfekt machen und man will dann vielleicht eine riesige Liste mit Vermächtnissen noch anordnen und da ist man nicht ganz sicher. Dann kann ich nur sagen, fangen Sie doch schon mal an. Schreiben Sie das auf, was Ihnen jetzt einfällt. Und dann haben Sie erstmal ein Dokument. Und wenn Sie sagen, ach, jetzt sind mir doch noch 3 Freunde eingefallen, die auch noch was bekommen sollen, dann nimmt man ein neues Blatt Papier und schreibt Ergänzung zu meinem handschriftlichen Testament vom so und so vielten. Und ordne weitere Vermächtnisse an, Doppelpunkt und unten Ort, Datum, Unterschrift. man kann es immer wieder verändern. Man muss nicht immer alles komplett neu schreiben. Man kann eben auch Ergänzungen schreiben oder auch in einer Ergänzung eine Anordnung streichen, weil der Rudi sich so
gerade sagen, eben, wenn die Nachbarin jetzt meine Pakete nicht mehr annimmt, dann kann ich das auch, streichen.
Jederzeit ist sie dann wieder raus aus seinem Testament. Und ich kann auf jeden Fall nur berichten, wenn dann diese Herrschaften endlich es geschafft haben, aufzuschreiben, dann sind die so erleichtert, weil man hat die ganze Zeit, trägt man es mit sich herum, ich muss da ja mal was regeln. Und diesen ersten Schritt zu gehen, das scheint wirklich wahnsinnig schwer zu sein für die Menschen, weil man beschäftigt sich mit dem Testament und das heißt, man ist sterblich und man stirbt irgendwann, aber das ist ohnehin der Fall, kann ich gesichert sagen. Und dann ist es doch sehr viel besser, dass man viel besser schlafen kann und vielleicht denkt, ach naja, vielleicht habe ich ein Vermächtnis vergessen, aber dann wird es irgendwann ergänzt und dann ist es perfekt. Perfekt ist es vielleicht auch nie, aber nichts zu machen ist die schlechteste Lösung.
Jetzt haben wir so viel über den letzten Willen geredet. Angelika, kannst du dich noch daran erinnern, was du in jüngster Zeit zum letzten Mal gemacht hast?
Ja, tatsächlich. Denn wir sprachen ja, du sprachst ja ganz am Anfang schon an, dass ich lange Zeit, viele Jahre in einem Kreditinstitut im Generationen- und Stiftungsmanagement gearbeitet habe und nebenberuflich tätig war als Anwältin. Und diese hauptberufliche Tätigkeit habe ich jetzt gerade im Ende Juni beendet und bin seitdem Fulltime-Anwältin. Und das ist ein ganz großartiges Gefühl, damit auch gleich was eine nächste Frage wahrscheinlich.
Das ist gleich das erste Mal.
Das erste Mal mache, genau. Ich merke eben auch, dass mein Leben sich tatsächlich dadurch oder mein Lebensrhythmus sich verändert hat, dass ich entscheiden kann, am Wochenende zu arbeiten und dafür länger zu schlafen morgens oder mein Laptop mit in den Urlaub zu nehmen, was mir überhaupt nichts ausmacht, denn ich liebe das Erbrecht und man kann mich eigentlich
besser nicht Tag und Nacht, aber fast jederzeit.
genau.
Ganz, ganz vielen Dank.
Ja,
ganz vielen Dank fürs Kommen und fürs Teilen deines Wissens.
Und sehr kleiner Gefühl. Danke für die Einladung.
Über Angelikas Perlenkette haben wir übrigens nicht weiter gesprochen. Ich habe auf jeden Fall eine Menge Einblicke in den letzten Willen bekommen und dass der nicht ewig auf die lange Bank geschoben werden sollte. Ich freue mich, wenn diese Episode beflügelnd war. Gerne kommentieren, bewerten, abonnieren oder uns anmelden. Und demnächst rollt an dieser Stelle wieder mehr von und mit Stefan. Wir hören uns. Tschüss und bye bye.